Rekordgold, schwächelnder Dollar, der US-Staatshaushalt am Limit und die KI-Bubble kurz vorm Platzen. Über diese Themen spreche ich heute mit Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer und Partner Vermögensverwaltung Zürich. Lieber Marco, die Wirtschaft läuft, die Unternehmen verdienen Geld, die Aktienkurse steigen und die Anlegerinnen und Anleger scheinen happy damit zu sein. Also läuft ja eigentlich alles gut. Kann es denn wirklich so weiterlaufen oder zieht hier ein Sturm auf?
Ja, also ich sehe eher einen Sturm aufziehen, weil wir haben doch zunehmend Probleme in unserer Welt. Das bringt uns auch gerade zum ersten Thema. Brauchst nur den Anstieg des Goldpreises anzuschauen. Das ist ja meistens dann ein Signal, dass irgendwo was im Argen liegt. Wir sehen, Dollarabwertung ist von dem her auch nicht verwunderlich. Big Beautiful Bill, ein Beispiel. Jetzt aktuell haben wir gerade den Government Shutdown. Das heißt also, die Regierungsangestellten machen Pause. Nur ein Detail. Historisch ist es ja so, dass der Goldpreis steigt, wenn die Wirtschaft schwach ist. Was passiert, wenn die Wirtschaft schwach ist? Die Notenbanken senken die Zinsen. Genau das haben wir ja kürzlich gesehen. Bringt Druck auf die Währung, auch weil man halt zu viel Geld ausgibt. Dementsprechend steigt der Goldpreis, respektive fällt der US-Dollar. Da kommen wir auch zu unserem ersten Chart. Zeigt die Entwicklung vom US-Dollar zu einem Währungskorb, Dixie genannt, 50% rund Euro, aber auch Yen, Schweizer Franken, britisches Pfund etc. sind da noch ein bisschen drin. Da sieht man ganz klar Abwärtstrend, auch wenn es jetzt zum Schluss ein bisschen wie eine Bodenbildung ausschaut. 9,5% rund Dollarabwertung. Und wir reden hier von der Leitwährung der Welt. Ja, das sieht nicht gut aus. Auch in anderen Währungen. Gold zeigt da eine klare Outperformance. Ist natürlich ein Signal.
Also könnte man provokativ sagen, Goldpreisanstieg gleich Warnzeichen. Welche Probleme kommen da auf uns zu?
Ja, gute Frage. Wir sehen weltweit sich verschärfende Konflikte. Handelszölle, protektionistische Tendenzen, nicht nur USA, sondern auch Europa will ja jetzt wieder Zölle auf chinesische Produkte. Gut, das kommt natürlich auch daher, dass die jetzt unseren Markt überschwemmen, weil da die Wege nach USA ein bisschen zugemauert wurden. Man sieht es am weltweiten Handel, Tendenz abnehmend. Dann eben, wie schon kurz angesprochen, haben wir natürlich diese expansive Fiskalpolitik der Staaten. Auch in den USA, Haushaltsdefizit. Ja, was hat man gemacht? Die Zinsen gesenkt, ne? Erst gerade vor knapp 2 Wochen. Die Konsumenten kriegen langsam Mühe mitzuhalten. Klar wurden da zum Teil mit Lohnerhöhungen die Inflation ausgeglichen, aber da kommen wir später noch darauf zu sprechen, dass das reicht dann halt einfach nicht. Ja, jetzt muss man sich nur überlegen, wenn wir jetzt schon all diese Hilfsmittel quasi in den Markt drücken, was passiert dann, wenn wir eine richtige Rezession kriegen? Ne? Dann muss ja das die Hilfe umso größer werden. Und ja, da ist natürlich Gold, antizipiert das, sieht da Probleme auf uns zukommen, entsprechend der Anstieg. Gucken wir uns mal an, im Chart, das US-Budgetdefizit vom Juli, 291 Milliarden US-Dollar. Zweithöchster Wert war nur im 21 in der Corona-Krise, wo man auch extrem mit Geld rumgeschmissen hat, wurde das übertroffen. Naja, die USA ist jetzt auf dem besten Weg, dieses Jahr 7,6 Billionen Dollar auszugeben. 3,6 Billionen neue Schulden, entsprechend von 4 Dollar Steuereinnahmen fließt schon 1 Dollar in die Zinszahlung. Ne? Und Tendenz eher steigend. Also da hat man natürlich schon vom Goldpreis her eine gute Alternative.
Also so viel zur Lage in den USA. Wie sieht denn die Lage in Europa aus? Sieht es hier besser aus?
Ja, nicht wirklich. Ich meine, schauen wir mal, Frankreich und Großbritannien, das sind die aktuell größten Problemfälle. Politkrisen, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Ja, man überlegt sich, was will ich machen? Steuererhöhungen, Leistungen für die Bürger kürzen, beides natürlich keine Themen, wo Wahlen gewinnt. Entsprechend haben wir auch gesehen, in Frankreich wieder mal ein Ministerpräsident, der ja, sein Amt verloren hat. Was wir gesehen haben, und zwar genau heute vor einem Tag, ein Rekord an den europäischen Anleihemärkten. Noch nie wurden an einem Tag so viel Schulden durch die Emission von Staatsanleihen aufgenommen. Knapp 50 Milliarden an einem Tag. Ne? Also sieht Europa besser aus? Eigentlich nicht. Zum Thema Frankreich, da habe ich einen interessanten Chart mitgebracht. Wir sehen seit 2017 812 Milliarden zusätzliche Schulden. Wo ist das Geld hingeflossen oder wofür wurde es verwendet? Ein Großteil für die Renten. Das ist der grüne Anteil hier. Dann im Blau aktuelle Krisen, was auch immer das sein mag. Wir gehen ja gefühlt von Krise zu Krise. Interessant finde ich auch der rote Balken, Erhöhung der Beamtengehälter. Ja, da träumen die Rentner davon. Und in Orange Finanzierung von Steuergeschenken, von steuerlichen Maßnahmen. Ob das dann schlussendlich Sinn macht, das lassen wir mal offen. Also wir sehen 44% der aufgenommenen Schulden für die Renten. Also das wird nicht investiert in Fabriken oder irgendwelche Produktion, sodass später ein Ertrag daraus fließen könnte, sondern das wird verkonsumiert. Und genau da haben wir das Problem. Ja, also unsere jüngeren Generationen werden sich freuen, die dürfen unsere Renten zahlen und dann noch die von uns angehäuften Schulden bezahlen. Kann eigentlich mathematisch nicht aufgehen, aber ja, man versucht sich natürlich da durchzukämpfen. Was haben die Franzosen gemacht? Die wollten, respektive der gescheiterte Minister da, er wollte 2 Feiertage streichen, das Rentenalter anheben. Wollte man nicht, ne? Ja, wenn du nichts änderst, dann wird es auch nicht besser. Die extreme Linke und die extreme Rechte, die wollen ja das Rentenalter senken. Ja, ich würde auch am liebsten morgen in Rente, aber wer soll das bezahlen? Ne? In Frankreich folgende Situation, ab nächsten Jahr 65 Milliarden Euro Zinszahlungen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Kommen wir noch zu Großbritannien. Die haben einen anderen Weg gewählt. Die haben sich gedacht, ja gut, dann tun wir doch die Reichen ein bisschen mehr besteuern, ne? Das ist auch so ein bisschen in Deutschland die Tendenz. Man geht auf die Reichen los. Das hat dann Folgen gehabt. Allein in diesem Jahr sind 900 Millionäre weggezogen aus Großbritannien. Die haben sich schlicht und einfach gesagt, nee, machen wir nicht mit. Ergebnis unterm Strich, Steuereinnahmen sinken. Das muss man sich dann auch in Deutschland vor Augen halten. Wenn du die Steuern für die Reichen erhöhst, die gehen vielleicht.
Also kann man sagen, die Schulden steigen, aber wie reagieren jetzt die Märkte?
Ja, die Märkte zeigen die rote Karte, signalisieren mit steigenden Marktzinsen ihr Unbehagen, weil diese Zinssenken, wie gerade in den USA gesehen, die wirken nur am kurzen Ende. Am langen Ende, 10 Jahre, 30-jährige Anleihen zum Beispiel, da sagt der Markt, wie hoch die Zinsen sind. Heißt natürlich auch, dass diese Zinssenkungen nur bedingt etwas bringen, wenn die Marktzinsen ansteigen. Weil zum Beispiel Hypotheken werden ja nicht anhand vom Leitzins der Notenbank bestimmt, sondern von den 10-Jahres-Zinsen am Markt. Und die sind gestiegen. Das heißt, eher höhere Zinskosten trotz Leitzinssenkungen der Notenbanken. Ne? Wir haben es gerade gesagt, Häuslebauer spüren das, Unternehmen spüren das. Diejenigen, die einen Kredit haben, Privatunternehmen, haben auch mehr Kosten. Also von dem her ist die Auswirkung von solchen Zinssenkungen in einem Umfeld, wie wir es jetzt haben, wo ja die Inflation eher wieder ansteigt. Ja, nicht ganz mit so durchschlagendem Erfolg gesegnet, wie man es gehofft hat, ne? Ich habe einen Chart mitgebracht von den 30-jährigen britischen Anleiherenditen. Der Einjahreschart. Wir sehen, die Zinskosten auf dem 27-Jahreshoch bei 5,7%. Ein deutlicher Anstieg innerhalb der letzten 12 Monate, obwohl in dieser Frist die Notenbank, die englische, ja die Leitzinsen um 1,25% gesenkt hat. Also da sehen wir es. Ein klares Misstrauensvotum. Der Markt sagt, ja gut, die Schulden sind nur sehr schwer rückzahlbar. Zudem mit sinkenden Zinsen bei ansteigender Inflation. Da wird dann eher die Inflation wieder ansteigen, was auch nicht wirklich förderlich ist, ne, für die Wirtschaft. Klar, jetzt ist es so, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die stehen jetzt nicht unmittelbar vor der Staatspleite. Aber ich glaube, wir können feststellen, wir sind schon auf einem guten Weg dahin. Und wie schon kurz angesprochen, egal, wo du hinguckst, es zeichnet sich ja auch keine Besserung ab. Ne?
Ja, du hast jetzt über die steigenden Zinsen am Markt gesprochen. Die Zinsen von den Notenbanken, also die Leitzinsen, wären jedoch gesunken. Lass uns doch da nochmal einen Blick drauf werfen.
Ja, da habe ich auch einen Chart mitgebracht. Wir sehen die großen westlichen Notenbanken mit Ausnahme von Japan, dass die Zinsen gesenkt haben. Die Schweiz wieder auf 0%, da haben wir es also wieder. Gut, die Schweiz ist ein bisschen ein Spezialfall, weil durch die starke Währung ist die Nachfrage hoch und man muss irgendwie, wenn wir da noch hohe Zinsen zahlen, dann fließt noch mehr Geld rein, was den Franken noch mehr aufwerten würde. Das will man natürlich auch nicht. Was wir sehen ist, Japan in grün, Leitzinsen wurden angehoben, alle anderen haben die Zinsen gesenkt. Die graue, das ist Großbritannien, da sehen wir es auch, von knapp 5,25 auf jetzt 4% die Leitzinsen. Den Chart der britischen Anleihen haben wir vorher angeschaut. Gucken wir noch auf die anderen Marktteilnehmer in diesem Bereich. Das ist der nächste Chart. Gucken wir uns USA an. Blau. auch da haben wir vorher gerade gesehen, das war die rote Kurve, wie die Notenbank die Zinsen gesenkt hat. Ich sehe gerade, ich habe hier im Skript noch 4,25. Der ist jetzt bei 4% der Leitzinssatz der US-Notenbank. Aber auch hier siehst du in diesem Chart jetzt blau, die amerikanischen Anleihen, ja, seitwärts oder sogar leicht aufwärts gerichtet. Wir sehen UK, lila im Anstieg. Wir sehen Frankreich, gelb. Kann man sagen, ein deutlicher Anstieg, wie übrigens auch Deutschland. Naja, die Rückzahlbarkeit ist in Frage gestellt und dementsprechend verlangt der Marktteilnehmer da eine höhere Risikoprämie, auch im Hinblick auf Inflation, wenn er dem Staat Geld zur Verfügung stellt. Interessant ist jetzt hier Folgendes, man höre und staune, Frankreich zahlt unterdessen also bei den 10-jährigen Anleihen einen höheren Zins als Italien und sogar als Griechenland. Italien und Griechenland waren ja mit in dem Club der, wie hat man das damals genannt, PIGS, ne? Wo wir da die Euro-Krise hatten. Also eigentlich erstaunlich. Ist auch interessant, die Medikation, die man damals Griechenland und Irland und Spanien, Portugal aufgedrückt hat, das wollen Frankreich und Deutschland selber, wollen diese Medizin nicht nehmen. Interessanter kleiner Nebenaspekt. Grundsätzlich ist es so, sollten jetzt die französischen Anleihen oben durchschießen, wenn die da ihr politisches Dilemma nicht auf die Reihe kriegen. Ja, da wird die EZB, die Europäische Notenbank, natürlich einschreiten und mit Käufen von französischen Anleihen versuchen, den Zins zu drücken. Zuletzt hat ja die EZB italienische, griechische, spanische Anleihen gekauft, zu Lasten von französischen Anleihen, um deren Zins zu drücken. Ja, das heißt natürlich für die Franzosen, ja, unterm Strich, uns kann nichts passieren. Da können wir ein bisschen rumspielen. Am Schluss will uns die EZB helfen. Das heißt auf gut Deutsch, am Schluss werden wieder die Deutschen zahlen müssen. Aber es ist halt so, wenn du über die Strenge schlägst und keine Bestrafung riskieren musst, ja, dann machst du es halt auch, ne? Und ja, das ist eigentlich genau das, was dieser Chart hier aussagt. Ich bin ziemlich sicher, wir werden in die Phase kommen, wo wir da massiv eingreifen müssen, die Realität unterdrücken. Ja, Ausgang ist dann offen, ne?
Ich würde gerne nochmal auf das Chart zurückkommen, wo man die Entwicklung der Leitzinsen sieht. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass Japan der Leitzins steigt und nicht sinkt. Was ist denn Japan los?
Ja, Japan ist natürlich genau das Paradebeispiel für die Manipulierung der Zinsen. Gehen wir kurz zurück in den 18 Jahren. Boom in Japan. Immobilien, Aktien kannten nur eine Richtung. Nach oben, mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Ne? Irgendwann ging es dann halt nicht mehr gut. Das Land versank in einer 30-jährigen Deflation. Die japanische Notenbank hat die Zinsen auf Null gesetzt, subventioniert, die Märkte unterstützt. Ja, zum Beispiel 10% des japanischen Aktienmarktes. Die Aktien sind in den Händen der japanischen Notenbank. Auch 50% der Staatsanleihen hat die Notenbank selber aufgekauft. Natürlich mit frisch gedrucktem Geld. Dann stieg die Inflation ein bisschen in Japan. Zinsen gingen hoch. Bei einer Verschuldung von 236% zum BIP Griechenlandes grüßen. Ja. Da magst du keine steigenden Zinsen. Was hat die Notenbank gemacht? Sogenannte Yield Curve Control, das heißt, sobald die Zinsen am Markt über ein bestimmtes Level gestiegen ist, hat die Notenbank diese weggekauft, um die Marktzinsen zu drücken. Woher hatten die das Geld? Natürlich aus der Druckerpresse, wobei das wird ja nicht gedruckt, das ist ja nur elektronisch, aber so vom Sprachgebrauch her aus der Druckerpresse. Ja, das haben wir dann in der letzten Show angeguckt. Da haben wir uns ja die Entwicklung des japanischen Yen genauer zu Gemüte geführt. Eine Abwertung, jahrelange Abwertung, Kaufkraftverlust der Währung. Ja, es kam, wie es kommen musste. Irgendwann musste sich die japanische Notenbank eingestehen, das geht nicht mehr. So viel Geld können wir gar nicht drucken, ohne dass wir einen irreversiblen Schaden davontragen. Entsprechend die Zinsen dann hochgegangen. In dem Chart, wo wir hier haben, sieht man die Inflation in Japan. Höher jetzt als in den USA. Wenn du das noch vor kurzem jemandem gesagt hättest, hätte derjenige wahrscheinlich gesagt, das ist gar nicht möglich, aber man sieht, es ist möglich. Also wie gesagt, die Inflation in Japan höher als in den USA. Natürlich auch wegen dem massiven Gelddrucken. Ne? Lang ist nichts passiert und plötzlich geht es dann halt doch eben hoch. Die Bank von Japan, die Notenbank, zeigt sich beunruhigt. Ja, ist ja klar, ne? Dementsprechend auch die Zinsen ein bisschen hochgesetzt. Musste man notgedrungen, um die Inflation wenigstens im Ansatz ein bisschen zu bekämpfen. Im nächsten Chart sehen wir die Reaktion der Anleihemärkte. Da haben wir in Blau die 40-jährige japanische Anleihe und in Rot die 30-jährige, also deutlich hoch, über 3%, in relativ kurzer Zeit, also ein deutlich stärkerer Anstieg als zum Beispiel in Europa oder in den USA. Nochmals, der aktuelle Satz der Notenbank ist bei 0,5%. Hier reden wir von 3% Kosten für die Kreditnehmer. Und wenn wir jetzt das umrechnen, Japan mit einer Staatsverschuldung von über 230%, nehmen wir mal Zinskosten von 2%. Ja, das heißt in unterm Strich, dass du schon 5% von deinem BIP allein für die Zinsen verwenden musst. Tendenz wahrscheinlich eher steigend. Entsprechend auch die Meldungen, die man aus Japan hört. Als Beispiel habe ich hier mitgebracht, die eine der größten Lebensversicherungsgesellschaften in Japan, Nippon Life Insurance. Die gaben im Juni bekannt, dass sie auf unrealisierten Verlusten, hatten wir auch schon in dieser Sendung, diese sogenannten unrealisierten Verluste. Das heißt, die Verluste sind da, aber nicht realisiert. Von dem her können wir es mal unter den Teppich kehren. 28 Milliarden allein bei einer großen Versicherungsgesellschaft in Japan. 28 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten auf Beständen von japanischen Anleihen im eigenen Unternehmen. Also Kunden, die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben zum Beispiel. Ja, fragt sich dann, wie geht es weiter? Erinnert so ein bisschen an den Beinahe-Crash der englischen Pensionskassen im Herbst 2022, wo ja dann auch damals die Notenbank mit einer Hauruck-Aktion eingreifen musste, um da den Markt zu stabilisieren. Ja, aber irgendwann kannst du nicht mehr flicken und helfen, wann das da mal was Größeres passiert. Es kündigt sich an, wen es trifft. Ja, schauen wir.
Gut.
Und wir schauen jetzt mal wieder Richtung Europa, genauer nach Deutschland. Wie siehst du die Entwicklung in Deutschland?
Ja, Deutschland, also besorgniserregend, würde ich sagen. Wir sehen das dritte Jahr in Folge eine schrumpfende Wirtschaft. Trotzdem, man will stur den Weg weitergehen, den man bisher gegangen ist. All diese großen Ankündigungen von neuen Bundeskanzler Friedrich Merz wurden ja offensichtlich in die Tonne getreten, wenn nicht sogar ins Gegenteil verkehrt. Entsprechend sehen wir innerhalb der letzten 6 Wochen 125.000 Stellen, die abgebaut wurden, und das nur in 6 Wochen. Für die, die es interessiert, habe ich hier so eine kleine Übersicht gemacht. Die 13.000 Entlassungen von Bosch, das war letzte Woche die große Meldung, sind da noch nicht mal drin. Anderes Beispiel in Deutschland, Stihl. Hatten wir auch schon in dieser Sendung.
Ja.
Die wollen jetzt nach China auslagern. Ja, das ist alles der Politik geschuldet. Also das kannst du irgendwie nicht mehr schönrechnen. Also das ist ein Drama. Gut, Stihl kann ich sagen, das ist nicht so der Große, aber es zeigt natürlich exemplarisch, in welche Richtung es geht. Ein schwerer Schlag natürlich der Umzug nach China von BASF, größtes Chemieunternehmen der Welt. Man will da vom Stammwerk Ludwigshafen Großteil der Produktion nach China verlagern. Ja, Energie, Arbeitskosten, wahrscheinlich auch noch sonstige Regularien sind da ein bisschen unternehmensfreundlicher. Also von dem her kann ich Ihnen ja nicht mal einen Vorwurf machen. Interessant dabei ist natürlich, da China von der UNO nach wie vor als Entwicklungsland eingestuft wird, was ja fraglich ist. Ich meine, die bauen Züge, die fahren mit 600 Stundenkilometer durch die Gegend, fliegen ins All. Ja, ob du da noch von einem Entwicklungsland sprechen kannst, also schon fragwürdig. Aber wie dem auch sei, als Entwicklungsland darfst du CO2 in die Luft pusten, soweit ohne Konsequenzen. Der jährliche Anstieg des CO2-Ausstoßes in China ist größer als das, was Deutschland pro Jahr ausstößt an CO2. Also wir reden nur von den zusätzlichen CO2-Ausstoßen in China. Da musst du dich natürlich fragen, ob diese grüne Politik in Deutschland Sinn macht, ne? Das ist ja keine neue Erkenntnis. Da die Experten reden ja schon seit Jahren genau über dieses Thema und man wollte es nicht wahrhaben. Ja, da haben wir es jetzt. Das heißt also, das vom ehemaligen Bundeskanzler Scholz angekündigte grüne Wirtschaftswunder, das passiert in der Tat, nur eben in China, war natürlich ein bisschen anders gedacht. Apropos grünes Wirtschaftswunder, ThyssenKrupp will seine Stahlsparte jetzt verkaufen. Da hat man ja vom deutschen Staat aus Milliarden in das Projekt grüner Stahl investiert. Hat nicht funktioniert. Zu teuer, nicht machbar. Wie auch immer. Ja, Deutschland als Industrieland ohne eigene Stahlproduktion. Also, ja, da musst du dann deine Daseinsberechtigung als Industriestandort irgendwann langsam in Frage stellen, wenn dir alle wichtigen Industrien ins Ausland abwandern. Also, es ist ein Dilemma. Dann habe ich noch einen interessanten Artikel zur grünen Welle in Deutschland von der Tagesschau. Da war wieder mal eine Auktion für einen Offshore-Park für Windräder. Ja, da kamen dummerweise keine Interessenten. Jetzt schreibt da die Tagesschau auf ihrer Webseite, ja, den möglichen Käufern waren die Risiken zu hoch. Ja, vielleicht haben wir jetzt mehr Stürme auf dem Meer, höhere Wellen, wahrscheinlich eher nicht. Nein, der wahre Grund ist schlicht und einfach, bei dieser Auktion waren keine staatlichen Subventionen dabei. Und das zeigt ja wieder genau, ohne Subventionen rendiert es sich nicht. Und somit hat sich keiner gefunden, der da Geld investieren wollte. Ja, wenn der Staat die Windräder zahlt, ja, dann nehme ich es. Ne? Aber selber Geld investieren, das lohnt sich dann nicht. Also auch hier wieder das sogenannte, ja, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Also anscheinend halt eben doch. Ne? Aber es zeigt natürlich auch, wie du von den breiten Medien informiert wirst. So wichtige Details werden dann einfach mal weggelassen, weil man ja nach wie vor das Framing betreibt. Ja, grün ist gut. Unterm Strich, was bleibt? Eine Pleitewelle, die Insolvenzzahlen gehen hoch. Im August 11% mehr Insolvenzen als im August des Vorjahres. Wenn man jetzt Vergleich mit der Zeit vor Corona 2016 bis 2019 im Durchschnitt sogar 51% mehr Insolvenzen in dem August. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Das sehen wir auch hier auf dem Chart. Die Balken werden größer. Das sind jetzt Unternehmen ab 10 Millionen Umsatz in Deutschland. Was sagt der IWH dazu? Das ist das Leibniz-Institut für Wirtschaft in Halle. Ich lese mal vor. Die aktuellen Insolvenzzahlen bestätigen die Sorge vor einer akuten Deindustrialisierung nicht. Na, kann man so sehen. Es trifft vor allem Automobil- und Maschinenbau. Kommt jetzt auch nicht ganz unerwartet, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, das Thema, auch in dieser Sendung. Am 27. August hat die Autoindustrie, die europäische, einen offenen Brief an die EU-Kommission veröffentlicht. Zu spät, meiner Meinung nach. In diesem offenen Brief fordert man das Aus des Verbrennerverbotes. Präsident dieses Verbandes übrigens ist der Kalenius, der Chef von Mercedes-Benz. Ja, guckst du dir mal die Zahlen von Mercedes-Benz an, dann weißt du auch warum. Die Frau von der Leyen von der Europäischen Kommission hat dann kurz den Kopf gehoben und den Vorschlag gerade wieder vom Tisch gewischt. Nee, Verbrenner aus, 2035 bleibt. Also haben wir es wieder. Man hält stur an einem Weg fest, der offensichtlich in den Abgrund führt. Kann man so machen. Was heißt das zum Beispiel für Stuttgart? Da sind ja Porsche und Mercedes zu Hause. Bosch, haben wir vorher gesagt, 13.000 Stellen abgebaut, auch. Viele davon Region Stuttgart. Die Gewerbesteuern, die Einnahmen aus Gewerbesteuern, dieses Jahr minus 50%. Ja, vielleicht fahren da in Zukunft ein paar öffentliche Busse weniger. Ja, irgendwo wird man Geld sparen müssen, wenn da die Steuereinnahmen nicht mehr so hoch sind. Porsche beispielsweise, Absatz, Rückgang in China, 50%. Wie kann das sein? Ja, die Chinesen sagen sich, ja, also Porsche mit Elektro kostet doppelt so viel wie unsere eigenen Elektroautos. Also nehme ich doch lieber den. Wie die Gewerbesteuern in Wolfsburg, wo VW zu Hause ist, oder in Ingolstadt, wo Audi zu Hause ist. weiß ich jetzt nicht, aber es dürfte ein ähnliches Bild sein. Bei VW sehen wir zum Beispiel Brasilien, da war früher VW der absolute Marktführer. Das ist jetzt BYD, der chinesische Hersteller. Ja, die können einfach günstiger anbieten und böse Zungen behaupten, haben auch das bessere Produkt. Und entsprechend verlierst du da Marktanteile. Wie hat kürzlich der Friedrich Merz gesagt im Bundestag, Deutschland kann sich diesen Sozialstaat nicht mehr leisten. Sehe ich auch so. Da muss was passieren. Da kommt die Bärbel Bas im Bundestag und schreit, ich zitiere, Bullshit. Deutschland ist ein reiches Land. Ja, wenn man in der Vergangenheit lebt, ja. Meiner Meinung nach wird da eher die Substanz verbraucht. Aber eben, was sagt der JUSO, Jungsozialen Chef Philipp Türmer? Bei Kürzungen von Sozialleistungen macht die SPD nicht mit. Also ähnlich wie in Frankreich. Ja, wenn du nichts änderst, dann geht es einfach auf dem gleichen Weg weiter. Ja, schauen wir, was die Zukunft bringt.
Genau, schauen wir. Und werfen wir jetzt einen Blick in Richtung USA. Wie ist die Situation in den USA?
In den USA haben wir eigentlich eine Dreifachblase. Wir haben eine Kreditblase, die wir hier auch schon thematisiert haben, eine Immobilienblase und eine Aktienblase. Ansonsten ist die Situation ähnlich wie in Europa. Auch hier, also auch in den USA, gibt man gerne mehr Geld aus, als das reinkommt. Haben wir schon kurz angetönt. Auch eben der Government Shutdown seit gestern, wo man einfach mal sämtliche Regierungsstellen dicht macht und die Mitarbeiter ohne Lohn mal auf unbefristete Zeit nach Hause schickt. Entsprechend haben wir gesehen, vor zwei Wochen, der Notenbankchef in den USA musste die Zinsen senken auf besagte 4% Begründung, sich abschwächender Jobmarkt und zu erwartende Stagflation. Die Märkte haben sich gefreut. Eigentlich das Wort Stagflation, genau das, was du nicht hören willst, weil was bedeutet Stagflation? Stagnierende Wirtschaft bei ansteigenden Preisen, also das kommt dann in der Regel selten gut. Interessant, im Interview nachher, zwei, drei Tage später, der Jerome Powell, ja, der Arbeitsmarkt ist so schwach, wir mussten die Zinsen senken. Er fühle sich aber nicht wohl dabei, weil ja die Inflation eher am Steigen ist. Am gleichen Tag, der Präsident Donald Trump stellt sich da an der Pressekonferenz vor die Mikrofone und sagt, super Arbeitsmarkt, bestes Amerika, das wir je hatten und die Inflation haben wir auch besiegt. Ich wäre da eher auf der Seite vom Notenbankchef Paul. Und wir haben ja auch gesehen, das war, glaube ich, letzte Woche wurden ja die Arbeitsmarktdaten für März 2024 bis März 2025 revidiert. Man musste da 911.000 gemeldete neue Jobs streichen, weil die schlicht und einfach nie existiert haben. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal besprochen mit diesem Birth-Death-Modell, wo da ein Saisonal Adjustment, wo da einfach Handgelenk mal Pi Jobs oder auch beim Einzelhandelsumsatz etc., das wird ja alles adjustiert. Also das stellt natürlich auch in Frage die Zahlen, die da die Regierung jeweils liefern. Also es ist ein Dilemma. Und ja, ein schwacher Arbeitsmarkt ist natürlich nicht für die Wirtschaft förderlich. Wenn wir jetzt gucken, ich habe es hier rausgeschrieben, welche Google-Suchanfragen in den USA
steigt am meisten? Da haben wir schnell Haus verkaufen, Auto verkaufen, Aktien beleihen, Lebensversicherung beleihen, Rolex verkaufen, Insolvenzanwalt. Ja, das machst du natürlich nur, wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, ne? Im nächsten Chart sehen wir auch eine Kurve, die diese These unterstützt. Wir sehen, dass die Ausfälle bei Kreditkartenzahlungen deutlich ansteigen. Noch nicht ganz auf dem Hoch von der großen Finanzkrise, damals 08 bis 09. Nur, was hier natürlich ins Auge fällt, damals stiegen die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten in der Krise. Und jetzt haben wir ja offiziell noch keine Krise. Gemäß Donald Trump läuft es ja super, ne? Also die Zahlen hier sagen was anderes. Dann im nächsten Chart sehen wir die Ausfälle bei der Rückzahlung von den Studentendarlehen. Auch da doch ein deutlicher Anstieg. Im Schnitt sind wir da bei 8%, weil die Leute schlicht und einfach kein Geld haben. Fast noch erstaunlich finde ich der nächste Chart. Da haben wir die Zahlungsverzögerung bei den Mietzahlungen. Ist ja eigentlich etwas, was du an erster Priorität hast, ne? Weil wenn sie dich zur Wohnung rausschmeißen, weil du nicht bezahlt hast, dann stehst du definitiv vor dem Nix. Andererseits muss ich sagen, wenn da in gewissen Großstädten die sich ausdehnenden Zeltstädte anguckst, dann verwundert das nicht wirklich. Also Allzeithoch bei den zu spät gezahlten Mieten. Andererseits hören wir immer von den US-Behörden, ja, läuft ja super, schau mal hier, Einzelhandel, hier gestiegen, alles gut, die Leute haben ja noch Geld, Kaufkraftverhalten stimmt, schauen wir uns an. Ein ganz guter Chart, der zeigt nämlich in Blau die offiziellen Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze. Ja, es ist kein toller Anstieg, aber es geht stückweise nach oben. Wenn wir das jetzt anschauen, korrigiert mit der Inflation, also die Inflation eingerechnet, sehen wir schlicht und einfach eine Stagnation, also gleichbleibendes Kaufkraftverhalten. Ja, seit 5 Jahren nun. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass dem US-Bürger die Geldbörse nicht mehr so ganz einfach in den Händen liegt, dass da mal schnell ein paar Scheine gezogen werden. Die müssen ja zum Teil schon Güter des täglichen Bedarfs mit der Kreditkarte bezahlen. Und da haben wir davor gesehen, eben die Kreditkartenschulden, die werden dann nicht bezahlt. Ganz anders sieht es aus bei den reichsten 10% der US-Bürger. Das sehen wir im nächsten Chart. Die sind unterdessen für sage und schreibe 50% der Konsumausgaben zuständig. Die profitieren natürlich von den steigenden Immobilienpreisen, steigenden Aktienwerten und wissen gefühlt gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Hier noch eine neue Segeljacht, da ein neues Motorrad, hier noch eine Wohnung, was weiß ich. Während die weniger gut betuchten Menschen da schon zunehmend in die Bedrulle geraten. Ja, das wird natürlich auch irgendwann Unmut auslösen. Ne? Also, wir haben ja gesehen in Großbritannien vor kurzem da diese Massendemonstrationen. Ja, und sollten die Aktienmärkte und die Immobilienpreise mal sinken, dann dürften wir auch bei den reichsten 10% dann vielleicht mal eine gewisse Zurückhaltung im Kaufverhalten sehen.
Erwartest du denn eine Korrektur an den Aktien- und Immobilienmärkten in den USA?
Kurze Antwort, ja. Was die Immobilienpreise betrifft, da sehen wir ja schon
eine deutliche Korrektur, vor allem in den südlichen Bundesstaaten der USA, Texas, Florida. Da sehen wir Preisrückgänge von bis zu 20-30%. Wie kann das sein? Ja, der Durchschnittsbürger kann sich schlicht und einfach keine Immobilie mehr leisten. Zum einen haben wir gesagt, sind die Preise gestiegen, also immer noch auf sehr hohem Niveau, auch wenn das jetzt ein bisschen sich ins Gegenteil verkehrt. Und vor allem, wir haben es angeschaut, trotz Senkung der Leitzinsen, die Marktzinsen gehen hoch, somit gehen auch die Hypothekenkosten hoch. Du musst mehr Eigenkapital bringen, damit die Bank dich überhaupt noch finanziert. Genau das sagt der folgende Chart aus. Wir sehen in Blau die, die ihre Immobilie verkaufen wollen, und in Beige, würde ich das mal nennen, die Anzahl Käufer. Da haben wir eine deutliche Diskrepanz, auch hier wieder ein Rekordniveau. Die Differenz ist 500.000. Also es gibt viel mehr Angebot, als es Käufer hat. Was da noch dazu kommt, ist, was ja extrem gestiegen ist in den USA, das sind diese sogenannten Versicherungen für die Häuser. Die sind ja, da musst du ja pro Jahr Tausende von Dollar hinlegen, um dein Haus versichern zu können. Das können sich viele nicht mehr leisten, deshalb vor allem im Süden, da in den Hurricane States, wo diese Versicherungen sehr hoch sind, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass genau in diesen Bundesstaaten eben auch der Druck auf die Preise so hoch ist, weil da entsprechend viele verkaufen wollen. Was die Aktien betrifft, da hat man ja nach dem sogenannten Liberation Day, dem berühmten von Donald Trump, das war Anfang April, sehen wir hier im 10-Jahres-Chart des S&P 500, sehen wir eine deutliche Korrektur. Da haben die Kurse ja mal kurz innerhalb weniger Tage 25% verloren. Ging dann erstaunlicherweise aber auch sehr schnell wieder hoch. Wir sind auf Allzeithochs. Und das, obwohl die Zölle ja höher sind als damals angekündigt. Also es interessiert eigentlich niemand. Machen wir einfach mal so weiter. Wird schon gut gehen. Die Schäden in der Wirtschaft sehen wir, weil es trifft auch US-amerikanische Unternehmen. Gerade gestern war das Nike. Diese Zölle kosten Nike nach Angaben von Nike 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr, weil die einen Großteil der Produktion in Vietnam haben und die werden ja auch bezahlt. Ja, es fragt sich, wie lange dass diese Kurve noch so steil nach oben zeigt. Im nächsten Chart sehen wir die exponentielle Wachstumstendenz des Marktes, also gegenüber dem Durchschnitt. Und wir sehen, die letzten zwei Male, wo wir so nach oben durchgeschossen sind, das sind ganz berühmte Daten, das war 1929, der große Börsencrash. Dann zur Jahrtausendwende die Dotcom-Bubble, 22, wo hier noch eingezeichnet ist, würde ich noch als zu jetzt dazu gehörend betrachten. AI, wir sind noch höher. Ja, da muss man sich natürlich dann schon fragen, wie weit wachsen die Bäume noch in den Himmel. Generell zeigen sämtliche Bewertungskriterien, dass wir eigentlich völlig überteuert sind, was Aktien betrifft, vor allem natürlich im Technologie und da insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich habe da noch einen Chart, das ist die Preis der Aktie zum Buchwert des Unternehmens. Auch da sehen wir neue Allzeithochs, höher als in der Dotcom-Blase. Auch der Buffett Indicator, den haben wir das letzte Mal angeguckt, der war bei 208%. Der ist jetzt auf 217%. Also die Bewertung des US-amerikanischen Aktienmärkten Weltmarktes beträgt 217% des US-amerikanischen BIPs. Kann man machen. Es gab mal eine Grundregel, so ab 130%, eigentlich zu teuer, aber auch da. Ja, man sieht schon fast eine euphorische Anlegerstimmung, trotz Handelskrieg und zunehmend geopolitischen Spannungen.
Mhm. Ja, du hast es angesprochen, die Technologie, Aktien steigen und steigen und steigen. Aber wie weit können sie denn noch steigen?
Ja, das, wenn man es wüsste, ne? das würde durchaus helfen. Wir sehen hier in diesem Chart, das ist der Nasdaq, also der Technologieindex in den USA, in Gegenüberstellung zum M2 Money Supply, also zum vorhandenen Geld an den Märkten. Also auch da sind wir höher als zu Zeiten der Dotcom-Blase. Natürlich liefern Unternehmen wie da Nvidia und Broadcom, denen wird ja die Haustür eingerannt, alle wollen denen ihre Chips für künstliche Intelligenz. Natürlich liefern die gute Zahlen. Die Frage ist, wie lange kann das noch so weitergehen? Jetzt, da die großen Technologiekonzerne, Microsoft, Meta und Amazon sind ja da groß am Investieren in KI, wollen in den nächsten zwei Jahren 380, also bis Ende 26, 380 Milliarden Dollar ausgeben. Interessanterweise sagt jetzt einer der führenden KI-Apostel, das ist der Sam Altman von OpenAI, das sind die, die da das ChatGPT haben. Ich zitiere: Diese massiven Investitionen in diese KI, in diese Rechenzentren, diese Infrastruktur wären eine Blase. Meiner Meinung nach eine berechtigte Aussage, weil bisher nach wie vor, wir sehen eigentlich keine Monetarisierung dieser Investments. Es wird einfach investiert. Aber so ein richtiges Modell, wie man da Geld verdienen kann, hat eigentlich noch keiner gefunden. Entsprechend sagt auch Mark Zuckerberg von Meta, der bläst da ins gleiche Horn und warnt vor einer KI-Bubble. Also mit einem Unternehmen, das zu diesen großen Investoren gehört. Er sagt, ein Kollaps wäre durchaus möglich. So dass später niemand sagen kann, man wäre nicht gewarnt worden. Ne? Was sagt er genau? Er sagt, besser ein paar Milliarden verlieren, als den Anschluss zu verlieren. Und das drückt es eigentlich ziemlich genau aus, wie es am Markt aussieht. Es wird einfach mal auf Teufel komm raus investiert, in der Hoffnung, als Erster am Ziel zu sein und dann nachher einen Großteil des Marktes abschöpfen zu können. Die Dotcom-Blase hat gezeigt, dass es meistens nicht die sind, die man ursprünglich gedacht hat, sondern dass da irgendwann dann andere kommen. Dieser Mark Zuckerberg ist übrigens derselbe, der da mit Metaverse, einem anderen Projekt von Meta, Milliarden an US-Dollar vernichtet hat, bis er schlussendlich vor die Aktionäre treten musste und sagen, weißt du was, das bringt nichts, lohnt sich nicht, und musste dann dem Projekt den Stecker ziehen. Und somit auch nicht verwunderlich, dass eben dieser Mark Zuckerberg Aktien vom eigenen Unternehmen verkauft hat. Ja, vielleicht glaubt er selber nicht mehr so dran. Die Warnung hat er ja ausgesprochen. Auch Jeff Bezos von Amazon, auch einer der großen Investoren in KI Amazon, auch der hat Aktien vom eigenen Unternehmen verkauft. Und zwar in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar. Gut, der musste natürlich seine Hochzeit in Venedig finanzieren. Da hat man dann die ganze Stadt gesperrt für andere, dass da die ganze Entourage da die Hochzeit feiern konnte. Aber das ist ein anderes Thema. Interessant ist Folgendes. Im August diesen Jahres sahen wir bei den größten Aktionen, Handelsaktionen der sogenannten Firmeninsider, die müssen das ja auch den staatlichen Behörden melden, bei den 200 größten Transaktionen ausschließlich Verkäufe. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gegeben hat, aber das ist natürlich schon auch ein Hinweis, dass da vielleicht die Luft ein bisschen dünn wird. Und was wir auch sehen im folgenden Chart, diese Unternehmen, die setzen zunehmend auf Fremdkapital bei der Finanzierung von diesen KI-Investitionen. War nur einmal höher die Aufnahme von Geld am Kapitalmarkt durch diese Tech-Unternehmen, nämlich im 20. Jetzt sind wir dieses Jahr bei 157 Milliarden US-Dollar. Also sieht aus, wie wenn wir dieses Jahr einen neuen Rekord schaffen. Vor allem, wenn wir bedenken, dass Oracle gerade vor zwei Tagen 18 Milliarden neue Schulden am Kapitalmarkt aufgenommen hat. Kommen wir gerade noch dazu. Aber schauen wir uns mal die neuesten Unternehmensmeldungen aus dem Bereich KI Tech an. Am 9. September OpenAI setzt auf Oracle Cloud. Da taucht auf der Name Oracle. Ne? OpenAI will also in den kommenden 5 Jahren rund 300 Milliarden Dollar an Oracle zahlen für die Nutzung von denen ihrer Rechenkapazitäten. Wenn wir jetzt OpenAI mal angucken, die beschäftigen 3000 Mitarbeiter, melden gerade Verluste in Milliardenhöhe. Ja, wenn man das anschießt, was die investieren wollen, nicht verwunderlich. Gemäß aktuellen Zahlen verbrennen die pro Dollar Umsatz, was die machen, 2 Dollar. Kann man so machen. Jüngst gemeldet 10 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Aber eben, scheint mir eher ein Kostenapparat zu sein als eine Gelddruckmaschine. Die Gewinnzone meint OpenAI, gemäß denen ihrem Firmenchef Sam Altman, erreicht man, wenn überhaupt, frühestens 2029, dass man da mal in die Gewinnzone kommt. Verantwortlich dafür immense Ausgaben in Training und Betrieb dieser Rechencenter, dieser Computer. Und natürlich musst du auch wieder die Chips und das gute Material dafür haben. Eine andere Meldung, die wir gesehen haben am 22.09. Und das sind also nur, also da gab es viel mehr, aber das würde jetzt zu weit führen, die alle auszuwählen. Ich habe nur ein paar rausgepickt. 22.09. Nvidia pumpt 100 Milliarden Dollar in OpenAI. Eben diese ChatGPT. Nvidia, muss man wissen, die hatten 2024, also nur jetzt auf letztes Jahr gesehen, schon 50 Beteiligungen in so Startups von KI, die da forschen. Ja, macht man natürlich gerne, weil die kaufen dann wieder die Chips von Nvidia. Also man sorgt da eigentlich selber, indem man anderen Firmen Geld gibt für den Umsatz im eigenen Hause. Ob das schlussendlich Sinn macht, das wird in die Zukunft zeigen. Also die wollen da 100 Milliarden in OpenAI investieren. Am 26.09. CoreWave, das ist ein anderer Anbieter von so Rechenzentren und künstlicher Intelligenz, erweitert Vertrag mit OpenAI um 6,5 Milliarden. CoreWave wiederum wird von Nvidia unterstützt, eben einer dieser Beteiligungen. Die bieten global Software- und Cloud-Dienstleistungen an für eben KI. Das Unternehmen CoreWave macht 24 Cent Verlust pro Dollar Umsatz. Also auch hier sehen wir einen Verlust. Das Interessante bei diesem Unternehmen ist, die haben ja einen Gewinn gemeldet zum letzten Quartal von 753 Millionen US-Dollar nach EBITDA. Tönt gut, ja, 750 Millionen Gewinn, kann sagen, ja, super, läuft. Nach GAAP-Methode, das ist eigentlich die seriöse Bilanzierungsmethode, wo man nicht rumschieben und ein bisschen tricksen kann, haben die im gleichen Zeitraum aber 250 Millionen Dollar verloren. Und das ist kein Einzelfall, das sehen wir noch und nöcher bei diesen Firmen. Dann am 30.09. Meta investiert 14 Milliarden in CoreWave. Also es fällt auf, es sind immer wieder die gleichen Namen. Wie gesagt, die Liste könnte man noch beliebig verlängern. Und da kommen natürlich Erinnerungen hoch an die Dotcom-Bubble, weil genau das Gleiche haben wir da gesehen. Kreuzbeteiligungen, sich gegenseitig Aufträge zuschieben, ein bisschen Bilanzen aufhübschen. Wer damals schon dabei war, der hat da ein Déjà-vu. Es geht gut, solange es gut geht. Nochmal zurück zu Oracle. Insgesamt meldete Oracle langfristige Vertragsabschlüsse im Bereich von 500 Milliarden US-Dollar. Ja. Tönt super. Die Aktie natürlich gerade mal 30% gestiegen, hat zwar unterdessen wieder korrigiert, weil man, ja, die müssen zuerst natürlich massiv investieren. Und jetzt wissen wir nämlich auch, wieso die 18 Milliarden US-Dollar gerade vor zwei Tagen am Kapitalmarkt aufgenommen haben. Also zuerst musst du ja mal investieren, diese Rechenzentren aufbauen. Ne? Ja, die USA wollen ja Rechenzentren bauen, also die Firmen da in der Größe Manhattans. Das braucht Strom. Das sehen wir im folgenden Chart. Entsprechend steigen die Strompreise, und zwar massiv, und die werden weiter steigen. Also man schätzt, dass man in den USA allein für den Betrieb der sich im Bau befindlichen und in Planung befindlichen Rechenzentren 60 Atomkraftwerke bauen muss, um überhaupt den Strombedarf, der da zusätzlich kommt, weil das sind ja riesige Stromfresser da. Ja, ein Rechenzentrum so groß wie Manhattan, also da schießt dann der Strom nur so durch. Der muss irgendwo herkommen. Entsprechend sehen wir bei diesen Energie aus dem Uransektor oder Rohstofflieferanten von Uran auch entsprechende Kursanstiege, weil die das schon antizipieren. Auch da muss man wiederum sagen, wenn du jetzt den europäischen, vor allem den deutschen Weg anguckst mit Windrädchen, ja, das macht es schwierig, da mithalten zu können, also um es mal vorsichtig auszudrücken. Was wir ebenfalls sehen, erstaunlich, das Volumen an Bau von Rechenzentren ist bald so hoch wie das von normalen Bürogebäuden. Aber eben, die muss man bauen, es steht ja, Construction, also das wird gebaut, also das sind massive Investitionen. Und das Interessante ist ja, sowohl bei diesen geplanten Atomkraftwerken wie in diesen Rechenzentren, böse Zungen behaupten ja, die nötige Manpower ist gar nicht vorhanden, also auch hier haben wir Arbeitskräftemangel. Wird noch interessant sein, da wie das weitergeht im Bereich künstliche Intelligenz, zumal, ja, wenn was gut läuft, dann kommt die Konkurrenz. Ne? Also die, ja, mach dir mal, wir gucken zu, nee, das läuft nicht so, vor allem in China. Da haben wir auch das letzte Mal drüber geredet, DeepSeek, da die chinesische Variante von künstlicher Intelligenz, also eine der chinesischen Varianten, hat vor zwei Tagen eine überarbeitende Version vorgestellt. Interessant da ja, die haben das deutlich billiger hingebracht. Die bauen auch nicht riesige Rechenzentren, sondern die machen das dezentralisiert und verbinden da die Computer. China hat auch gesagt, wir wollen keine Nvidia-Chips mehr.
weil da ja der Amerikaner mitgucken kann, sogenannte Spionage-Türchen offen gelassen hat. Das will man nicht. Ja, ist 20% der Nachfrage für Nvidia-Chips, aber eben die Aktie Nvidia hat es nicht interessiert, die steigt weiter. Dann hat DeepSeek auch gesagt, wir wollen die Gebühren senken um 50% oder mehr. Ja. Der Markt wird enger, also es scheint so, dass Geldverdienen da nicht einfacher wird. Die Deutsche Bank warnte kürzlich, ich lese vor, die KI-Blase ist das Einzige, was die US-Ökonomie noch zusammenhält. Wenn diese Blase platzt, wird uns die Realität härter treffen, als wir es uns in den schlimmsten Albträumen vorgestellt haben. Ja, würde ich so unterschreiben, weil das trifft es eigentlich auf den Punkt.
Meine Güte, also eine recht arge Schlechtwetterlage, könnte man sagen. Aber verlässlicherweise bringst du ja uns immer noch ein paar Empfehlungen mit für unsere Anlegerinnen und Anleger, wie man auch in dieser Situation, sage ich mal, sich noch sicher durchschifft.
Ja, wir haben ein Schuldenproblem. Definitiv mit den Staatsschulden. Der 31. Präsident der USA, Herbert Hoover, hat gesagt, eigentlich ziemlich treffend, um die Rechnungen einer Nation zu bezahlen, oder besser gesagt, die unbezahlten Rechnungen, die offenen Posten, also auf gut Deutsch die Schulden, gibt es eigentlich drei Varianten. Besteuerung, damit gewinnst du keine Wahlen, haben wir ja gesehen. England, Zahlungsverweigerung. Ja, da stößt du dann das Tor zur Hölle auf, weil dann geht es erst richtig runter. Siehe Argentinien und andere, die es schon erwischt hat. Ne? Und Inflation, also Währungsabwertung. Und da können wir eigentlich davon ausgehen, da haben wir jetzt auch die ganze Zeit drüber geredet, dass die Regierungen und Notenbanken den Weg der Inflationierung wählen werden. Mit damit inbegriffener Währungsabwertung. Entsprechend haben wir gesprochen, steigt Gold. Aktuell sind wir da All-Time-High, knapp unter $3,900. Auch Silber, kurz vor Allzeithoch. Da habe ich auch noch einen Chart mitgebracht, die Entwicklung in den letzten 3 Jahren. Also bei beiden Edelmetallen sehen wir die Kurse mehr als verdoppelt. Die Nachfrage steigt nach sogenannten sicheren Häfen. Ja, die Risiken im Bereich Geopolitik, Wirtschaft, Handelspolitik, die nehmen ganz klar zu. Interessant auch, dass vor allem Notenbanken Gold kaufen. Im Chart können wir sogar erkennen, dass die internationalen Notenbanken unterdessen mehr Gold als Reserve haben als US-Dollar. Also warum sollte man nicht den Hütern des Geldes, ob die das gut machen oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt, in der Hinsicht, wenn die selber schon ihren eigenen Währungen nicht vertrauen und Gold wählen. Also wir sehen in der Tat einen Goldrausch. Ich würde ihn aber nicht mit den 70er Jahren oder um die Jahrtausendwende vergleichen, weil der Unterschied zu jetzt ist wirklich die Zentralbanken. Die investieren massiv in Gold. Ja, wenn die Russen anschaust, denen hat man mal ihre Devisenreserven, Dollar in den USA und Euro in Europa hat man einfach mal eingefroren und gerade kürzlich die Meldung, das will man jetzt an die Ukraine weitergeben, Wiederaufbau, Bewaffnung etc. Putin schäumt vor Wut, ne, verständlicherweise. Also da können wir davon ausgehen, dass der weiterhin in Zukunft eher auf Gold als Devisenreserve setzt und nicht auf Dollar und Euro. Mein Tipp geht jetzt aber nicht in die Edelmetalle selber, sondern in die Produzenten von Gold und Silber. Die sind zwar auch gut gestiegen,
in den letzten paar Monaten. Trotzdem, wie wir in dem Chart sehen, eigentlich viel zu wenig. Also die haben erst etwa 20-30% von diesem Anstieg von Gold mitgemacht. Weil man muss ja sehen, wenn der Gold- und Silberpreis steigt, dehnen ihre Marge durch den Anstieg steigt überproportional und die verdienen dann überproportional mehr Geld. Und das ist noch nicht eingepreist, obwohl wir zuletzt sehr schöne Entwicklungen in diesem Bereich gesehen haben. Es bietet zwei Vorteile, Investments in Edelmetallproduzenten. Zum einen eben die nach wie vor niedrige Bewertung. Wir sehen da zum Teil Kurs-Gewinn-Verhältnisse im einstelligen Bereich. Wären wir im KI-Bereich bei 50, 60, 70, 80 oder noch höher sind. Zudem zahlen die eine gute Dividendenrendite, was eine gute Absicherung ist, sollte es mal zu schwierigeren Märkten kommen. Und dieser Anstieg, den wir zuletzt gesehen haben, und eben dieses Potenzial, das noch vorhanden ist bei diesen Edelmetallproduzenten, das könnte natürlich schon zusätzlich Investoren in den Markt locken, was nochmals einen Aufwärtsimpuls auslöst. Und langfristig, denke ich, bist du da momentan meiner Meinung nach besser bedient, als wenn du jetzt noch das Gefühl hast, du musst in KI investieren. Aber das kann jeder so sehen, wie er will. Es bietet sich vielleicht an, für Anleger da nicht gerade alles zu investieren, sondern eben bedingt durch den zuletzt starken Anstieg bei diesen Minenaktien einen schrittweisen Einstieg zu planen. Also einen Teil jetzt schon investieren und wenn es mal ein bisschen zurückkommt, die Kurse, dann nochmals nachlegen.
Gut. Also vielen lieben Dank, sage ich mal, für diesen Hoffnungsschimmer am Ende noch und natürlich für deine schonungslose Offenheit im Interview und den Informationen. Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Experteninterview bei BX Swiss TV.